So, liebe Geschwister, ich habe für heute ein Thema mitgebracht, das mir persönlich auch auf dem Herzen liegt, bedingt durch die Gebetsstunde, Gebetswoche, muss ich so sagen. Und wir haben ja einige Themen jetzt auch betrachtet und ich möchte jetzt ganz kurz noch eine Präsentation auch einblenden. So, das scheint nicht ganz zu funktionieren heute. Aber wir wollen mal so durchgehen, die einzelnen Themen der Gebetswoche. Wir haben das erste Thema betrachtet, allein mit Jesus. Das zweite Thema war dann das gemeinsame Gebet, wo wir in der Familie, in der Gemeinde mit anderen Geschwistern zusammenkommen und auch vor Gott auch stille werden. Das dritte Thema war von unserem Meister lernen, wie wir beten sollen. Da haben wir das Vaterunser auch betrachtet. Und das vierte Thema war eine Nacht im Gebet. Wenn uns gewisse Themen auf dem Herzen auch liegen, die uns ja drücken, so wird es Situationen geben, wo wir tatsächlich auch mehr Zeit ins Gebet investieren werden. Wir werden diese stille Zeit förmlich suchen, danach trachten, damit Gott uns persönlich auch eine Antwort geben kann. Und dann haben wir das fünfte Thema betrachtet, bete zu Jesus. Bei ihm alleine bekommen wir tatsächlich Antwort auf unsere Fragen und ihm alleine gebührt für alles auch der Lob und der Dank. Und besonders auch der Gedanke, dass wir ihm allein doch dankbar sind für Heil und Errettung. Und wir haben so einige Themen um das Gebet herum auch betrachtet. Und mir persönlich ist ein Gedanke so groß geworden und ich habe das Thema für die heutige Morgenstunde überschrieben: Bittet, so wird euch gegeben. Wir haben in dem Wort Gottes wunderbare Verheißungen diesbezüglich. Zwei Verse, die bereits in dem Einleitungswort uns verlesen wurden, aus Matthäus 7, die Verse 7 und 8. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Und dann wird nochmal die Erklärung gegeben. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird selbstverständlich geöffnet werden. Eine Schriftstelle, die uns sehr geläufig und sehr bekannt ist. Die Frage ist, ist hier vielleicht eine Tiefe drin, die wir, wenn wir so sehr vertraut sind, alltäglich durch das Bibellesen vielleicht gar nicht so diese Bedeutung diesem Wort beimessen. Wir haben in Johannes 14, ab dem 13. Vers, zwei wunderbare Verse. Und zwar, da gibt es jetzt bei den Abschiedsreden Jesu, was uns Johannes hinterlassen hat, einige Verse, die alle so in die gleiche Richtung gehen. Und wir wollen die mal ganz kurz zusammen doch vorlesen. Johannes 14, ab dem 13. Vers. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit mein Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Merken wir, dass der Jesus eine Aussage tätigt und es noch einmal bekräftigen möchte, so viel wie, vielleicht haben es die Jünger nicht richtig verstanden oder überhört und darum sofort im nächsten Vers sagt er genau das Gleiche noch einmal. Johannes 15, den 16. Vers. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was ihr ihn bittet in meinem Namen. Es ist nicht sehr bemerkenswert, was da Jesus hier wiederum sagt. Wenn wir diesen Vers jetzt von hinten betrachten würden, dann würde der so heißen: Wir dürfen Gott den Vater bitten und er erwartet eine Frucht von uns, die dann eben ja durch das erhörte Gebet zum Ausdruck doch kommt. Wir haben noch Johannes 16, ab dem 23. Vers. Johannes 16, Vers 23. Und an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, dann werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen ist. Wunderbare Verse. Da Jesus bereitet seine Jünger auf sein Abscheiden gen Himmel vor und sagt, dieser Tag, der wird kommen. Aber ihr dürft den Vater bitten. Und dann vor allem dieser letzte Gedanke in Vers 24. Bittet, dann werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen ist. Ist hier nicht eine Tiefe drin? Und die Frage, die wir uns persönlich stellen müssen, wie schaut die Realität aus? Bei uns persönlich, in unserer Familie, in der Gemeinde? Hat Gott zu viel versprochen? Hat Gott zu viel gesagt in seinem Wort? Ist es unsere Erfahrung, die wir auch so teilen können, unseren Kindern, in der Gemeinde, den anderen Geschwistern? Oder ist hier eine gewisse Diskrepanz? Wisst ihr, diese Frage, die hat mich beschäftigt. Wir können ja, Gott dient aus einer gewissen Form heraus, dass wir sagen, das haben schon unsere Eltern getan und ich mache das und meine Kinder sollen das auch machen. So, aber wenn wir an solche Verse kommen, die Frage ist, ist das Realität oder passt das nicht ganz mit unserem persönlichen Leben auch überein? Wir haben in Jakobus 4 eine gewisse Antwort, dass es in vielen Fällen bei Menschen eben nicht Realität ist. Jakobus 4, da geht Jakobus vielleicht von dem ersten Vers: Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr wollt etwas und bekommt es nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich möchte jetzt nicht auf den Gesamtkontext des Verses eingehen, sondern nur auf diesen letzten Gedanken, den Jakobus hier schreibt. Er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Oh, das ist etwas, vielleicht was ganz Neues. Sind wir vielleicht in gewisser Weise so in dieser Nachfolgeroutine, möchte ich so sagen, mit Jesu unterwegs, dass wir überhaupt gar keine Wünsche, gar keine Bitten haben? Eigentlich kann das nicht sein, weil wir leben hier auf Erden, sind von so vielen Herausforderungen, Nöten, Schwierigkeiten auch konfrontiert. Wir werden mit Sicherheit doch auf dem Herzen Bitten haben, die wir dem Herrn Jesus vorbringen. Und doch schreibt hier Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So, das heißt, wir wollen diesen ersten Gedanken festhalten. Gott hat wunderbare Verheißungen in seinem Wort gegeben, wo wir bitten sollen, und Gott hat versprochen, diese Bitten zu erhören. Aber wir müssen tatsächlich zu Gott kommen und ihn bitten. Das ist ganz wichtig. Ich möchte uns zwei andere Übersetzungen noch vorlesen, die es vielleicht noch etwas deutlicher auch sagen. Die Brunsübersetzung sagt, ihr wollt immer etwas haben und bekommt es doch nicht. Ihr bringt euch fast um vor Eifersucht und eure Wünsche bleiben doch unerfüllt. Ihr lebt in Kampf und Streit und erreicht doch nichts. Warum nicht? Weil ihr nicht betet. So, diese Bitte, wie Luther es ausspricht, übersetzt hier Bruns mit betet. Und Bitte hängt ja sehr, sehr eng auch mit dem Gebet doch zusammen. Die Neuen Genfer Übersetzung sagt so, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Ein Gedanke, wo wir sagen, ja, wir haben doch so viele Bitten. Aber die Frage ist, Geschwister, wie ist es im Alltag? Wollen wir nicht viele Herausforderungen, viele Probleme in eigener Kraft lösen, mit eigener Weisheit? Und kommen gar nicht zu Gott, zum Vater, und bringen es nicht kindlich ihm dar, einfach alles, was uns auf dem Herzen liegt. Es ist interessant, dass so ein Vers überhaupt in der Bibel steht. Also Menschen, die angeblich in der Nachfolge Jesu stehen, dass sie sich nicht im Gebet an Gott wenden. Der dritte Vers sagt uns noch Folgendes. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr bittet, um es in euren Begierden zu verschwenden. Und die Neue Genfer Übersetzung. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. So, hier geht es, denke ich, wenn wir den zweiten und den dritten Vers hier zusammennehmen, dass wir einerseits Gott sozusagen erhört nicht unser Herzensbeweggrund, weil wir zum einen ihn nicht bitten, und der dritte Vers sagt, weil wir übel bitten. Weil wir Anliegen haben, das ist völlig selbstverständlich, weil wir hier auf der Erde sind, das sehr stark mit unseren natürlichen Bedürfnissen zusammenhängen. So, ich brauche das, ich brauche jenes, und das wäre auch nicht schlecht. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und wenn Menschen in so einer Art und Weise zu Gott kommen, dann erhört er das Gebet nicht. Aber noch einmal, wir haben die Verheißungen doch betrachtet, die Gott so eindeutig, so klar auch gegeben hat. Und die Frage ist einfach, für wen gelten auch diese Verheißungen. Der Herr Jesus spricht zu seinen Kindern. Die Verheißungen sind nicht für Menschen, die ferne von Gott sind, sondern wenn wir die Verse so durchgehen, spricht der Herr Jesus zu seinen Nachfolgern. Das heißt, wir müssen zuerst Heil und Erlösung haben, in der richtigen Beziehung zu Gott stehen und um dann in dieser Art und Weise so vor Gott auch bitten. Vielleicht wird jemand aber ja, den Gedanke haben, ist das nicht zu vermessen? Ich meine, Gott sagt einfach, bittet, so wird euch gegeben. Aber kann er wirklich alle Bitten erhören? In 2. Petrus 1, Vers 3 und 4 wird uns folgendes Wort gegeben: Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch die uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet. Und wir können über diese Verse den Gedanken, die Überschrift auch setzen, da ist Vorrat genug. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das wissen wir. Vielleicht mögen uns manchmal so diese Gedanken nicht bewusst kommen, aber so in gewisser Weise unbewusst, weil wir vielleicht nicht in dieser Art und Weise tatsächlich vor Gott kommen und ihn so uneingeschränkt bitten. Denn hier heißt es doch, weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Also alles hat Gott uns gegeben, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist. Er hat uns die teuersten und kostbarsten, allergrößten Verheißungen geschenkt. Und jetzt der Gedanke, der war mir dann so interessant, damit ihr durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet. Wisst ihr, dieser Zusammenhang? Verheißungen sind uns gegeben, nicht einfach so, dass wir uns in dem Sinne, was unsere natürliche Anliegen anbelangt, ja, ich will das, ich will jenes, das möchte ich auch noch haben, so ein Blankoscheck, sondern hier geht es primär darum, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Gott arbeitet an uns und er möchte vielfach, dass wir zuerst unsere menschliche Weisheit, unser menschliches Anstrengen, unser Laufen sozusagen, unser Wollen, also all das, was menschlich so in uns liegt, wo wir meinen, das schaffe ich schon selber. Ich habe gelernt, ich weiß, wie das eine, das andere geht. Ich werde das machen, jenes machen, meinen Tag durchplanen. So, das wird schon alles gehen. Und Gott sagt, der göttlichen Natur teilhaftig werden, wirklich seinem Ebenbilde ähnlich werden, das bedeutet völlig abhängig sein von Gott. Und wenn wir diesen Gedanken verinnerlicht haben, erst dann fängt es an, sozusagen richtig zu funktionieren. Wenn wir sagen, schon am frühen Morgen, Herr Jesus, ich gebe dir alles ab. Du weißt, wie der Tag laufen soll und jetzt sorge doch du bitte für uns. Und die Frage ist, wenn wir jetzt am Anfang des Jahres stehen und einfach mal so das Jahr oder für das kommende Jahr, für dieses Jahr einfach Wünsche und Bitten auf dem Herzen doch hätten, um was würden wir tatsächlich bitten? Ich weiß, dass uns einige Gedanken auf dem Herzen liegen. Der eine ist vielleicht mit dem Studium fertig, macht sich Sorgen um die Arbeitsstelle. Der eine wird vielleicht mit der Schule fertig und denkt, Mensch, was soll ich überhaupt studieren? Der eine denkt, Mensch, auf der Arbeit geht es nicht so gut, werde ich noch meine Arbeitsstelle behalten? Also all die irdischen Dinge, das ist doch verständlich, dass es uns auch auf dem Herzen liegt. Aber die Frage ist, wenn wir sozusagen so freie Bitten hätten, was würden wir tatsächlich Gott vorbringen? Und ich möchte uns nur an den dritten Gedanken der Gebetswoche erinnern. Ich hätte es jetzt so gerne noch einmal eingeblendet, dieses Vaterunser, diese Struktur des Gebetes. Was würden wir tatsächlich bitten? Gottes Wort sagt uns an manchen Stellen sehr deutlich, dass wir um etwas bitten sollen. Zum Beispiel ein Gedanke, die Bitte um Arbeiter im Reiche Gottes. Matthäus 9, Verse 37 und 38, möchte ich jetzt nicht aufschlagen, steht aber sehr deutlich drin, dass wir bitten sollen um Menschen, die bereit sind, diese Arbeit zu tun. Liegt es uns auf dem Herzen, dieser Gedanke? Oder sagen wir, naja, wir sind eigentlich bei uns doch soweit versorgt. Das sind einige Brüder, die am Wort dienen, so brauchen wir nicht mehr darum bitten. Ja, vielleicht betet man, vielleicht wird Gott jemand noch es aufs Herz legen, aber naja, so eigentlich so die Dringlichkeit spüren wir gar nicht. Aber wisst ihr, wir wollen doch das Wort ganzheitlich sehen. Wenn Gott uns hier versorgt hat, für heute, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Ich wüsste nicht so spontan, dass es in Karlsruhe eine Gemeinde Gottes gibt. Zum Beispiel an einem anderen Ort, einem anderen Dorf. Wäre es nicht an der Zeit, dass wir in dieser Art und Weise so Gott bitten, dass er Arbeiter in sein Reich sendet? Die Bitte um die Mission allgemein. Ich muss sagen, und das ist wirklich so, immer wenn ich die Möglichkeit habe, nach Tuningen zu kommen und in Kontakt mit den Brüdern bin, da ist ein Bruder. Und ich kann es wirklich, soweit ich mich erinnern kann, bei jedem Gebet betet er für die Mission, für die Missionare. Dass Gott ihnen gnädig sein möchte, dass er ihnen das Wort geben möchte, dass er ihnen die nötige Frucht geben möchte. Das war für mich irgendwie so völlig, ich habe in dieser Weise nie so gebetet. Gut, ich dachte am Anfang, ja, manchmal hat man ja so ein Anliegen, dann bringt man das vor Gott. Aber wisst ihr, wenn man das zweite, das dritte Mal, das zehnte Mal zusammenkommt und merkt, diesem Bruder liegt es einfach auf dem Herzen, dann weiß man, er hat sein Herz an dieser Sache. Wir werden aufgefordert, für alle Heiligen zu beten. Epheser 6, Vers 18 und in dem 19. Vers, besonders für die Verkündigung des Wortes Gottes. Diesen Vers wollen wir besonders auch bewegen. Natürlich ist es so, dass wir für unsere Geschwister diesen Dienst auch tun wollen, der Fürbitte. Wenn sie krank werden oder sonst wie etwas, oder auch wenn sie gesund sind, dass wir trotzdem für sie beten. Aber wir wollen besonders bitten für sein lebendiges Wort. Immer wenn wir hier zusammenkommen, und wenn wir manchmal auch nicht wissen, dass wir zusammenkommen, wenn sich unsere Sonntagsschullehrer zum Beispiel sich vorbereiten für eine Online-Sonntagsschule, wir wissen nicht, an welchem Tag sie hierher kommen, das Ganze aufnehmen. Wisst ihr, ich möchte nur das sagen, dass wir nicht nur zu bestimmten Tagen beten sollen, sondern wirklich so ein Herzensanliegen. doch hätten für die Sache, dass das Wort Gottes in aller Klarheit und Wahrheit verkündigt werden soll. Wir werden aufgefordert, in 1. Timotheus 2, Vers 2 für die Obrigkeit, für die Regierung zu beten. Ein ganz wichtiges Thema. Wisst ihr, nicht nur in dieser Art und Weise beten, dass Gott der Regierung Weisheit schenkt, damit so alle Maßnahmen ergriffen werden, dass wir schnellstmöglich hier vollzählig zusammenkommen können, singen, loben, preisen Gott. Das ist wirklich etwas Wunderbares. Aber das Ganze ist nicht auf Corona beschränkt, meine Lieben. Menschen, die in Verantwortung stehen von Regierungsseite, die hat Gott eingesetzt. Und ich habe den Gedanken schon mal mitgeteilt. Ich glaube, dass wir wirklich so pauschal sagen können, es ist den Menschen gar nicht bewusst, dass sie einmal vor Gott dafür Rechenschaft geben müssen. Gott hat sie eingesetzt, das sind seine Werkzeuge, mit denen er arbeitet. Und nun möchte Gott doch ihnen gnädig sein, damit sie wirklich in allen Bereichen doch dem nachkommen mögen. Es werden viele Gesetze erlassen und wir wollen beten für sie. Der Gedanke aus Lukas 11, den möchte ich uns noch einmal auch kurz erwähnen, in dem 13. Vers. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Meine lieben Geschwister, das ist ein Thema, das mir persönlich auch sehr auf dem Herzen liegt. Wir haben letztes Jahr eine Taufe durchgeführt, eine Anzahl der Geschwister hat sich taufen lassen, Neubekehrte. Die Frage ist, um jetzt nun mal an diese Gruppe sich zu wenden, betet ihr, bittet ihr um den Heiligen Geist? Wir können diese Frage ganz allgemein in den Raum stellen. Sind alle Besucher, die kommen, erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wird es nicht an der Zeit, dass wir wirklich darum bitten und dann mit einem Zeugnis hier bezeugen können, es ist tatsächlich so. Der Herr hat es gegeben, Gott sei Dank. Dann mögen natürlich auch viele persönliche Anliegen in unserem Leben sein, die uns bewegen. Und das können wir natürlich in dem Vater unser auch dann darbringen. Aber ich möchte nur diese Reihenfolge noch einmal unterstreichen, dass wir zuerst an das denken, dass der Name Gottes verherrlicht wird, dass sein Reich gebaut wird und dass sein Wille geschieht in unserem Leben auf Erden wie im Himmel. Ich möchte uns zwei Fragen stellen. Wie lange betest du? Ich meine jetzt nicht diese Gebete, wo wir hier zusammenkommen, wo wir vielleicht mit der Familie unsere Andachten haben. Ich meine wirklich das persönliche Gebet. Wie lange betest du? Das ist schön. Jemand hat gesagt, ja, wir sollen ja alle Zeit beten. Das ist einerseits so. Aber Geschwister, ich möchte den Gedanken uns einfach mitgeben, dass ihr einfach tatsächlich mal auf die Uhr schaut, wie viel ihr betet. Einfach für sich persönlich. Es gibt hier nämlich Zusammenhänge, die Zeit, die läuft schon hinweg, kann ich jetzt nicht so in der Tiefe sagen, aber wisst ihr, wenn wir wirklich so Punkt für Punkt, unsere Geschwister, die Brüder, andere Ortsgemeinde, das und jenes, wir werden mit 15 Minuten nicht fertig. Wir werden auch mit einer halben Stunde nicht fertig. Und es gibt einfach direkte Zusammenhänge, wo Menschen sich wirklich vorgenommen haben, treulich diese Pflicht zu erfüllen und wo Gott dann Segen die Fülle gegeben hat. Ein anderer Gedanke, der sehr eng damit zusammenhängt, und das ist die zweite Frage, hast du eine Gebetsliste? Vielleicht haben manche das Ganze in schriftlicher Form auf einem Blatt Papier niedergeschrieben, manche haben es im Gedächtnis. Aber ich kann es nur aus persönlicher Erfahrung sagen, man geht ins Gebet und man wird doch irgendwie abgelenkt. Ne? Dann springt man irgendwie von da nach da und irgendwie so. Also mir persönlich hat es sehr geholfen. Sehr geholfen, eine Liste mit verschiedenen Bereichen für die Gemeinde, andere Ortsgemeinden, Kranke, das und jenes, einfach zu erstellen. Und dann wirklich durchzugehen. Wir neigen dazu, mit allem Möglichen heutzutage unseren Kopf ja zu füllen. Und wir müssen wirklich so viele Informationen ja verarbeiten. Und ich habe die große Sorge, dass wirklich das, was wichtig ist vor Gott, dass das vielleicht ein, zwei, drei Tage gebetet wird und am vierten Tag dann doch vergessen wird. Wisst ihr, diese ganz einfachen Dinge, die können uns helfen. Helfen, wirklich so zu bitten, dass wir erhörlich auch bitten. Und dann der letzte Gedanke, bist du kühn in deinen Bitten? Betest du gerade so, ja, trag mich hindurch, gerade so, dass ich es noch schaffe? Oder hast du den Mut, den Freimut, Gott wirklich um mehr zu bitten? Da wird uns, habe ich mal eine Geschichte gelesen, die ist mir groß geworden. Kaiser Alexander der Große, er hat einen Künstler gehabt, der ihm gedient hat. Und irgendwann mal hat der Kaiser gesagt, geh zu dem Schatzmeister und lass dich einfach ausbezahlen. Sag ihm einfach, wie viel du es für richtig hältst, er wird es dir geben. Nach einiger Zeit läuft der Schatzmeister völlig verwirrt zu dem Kaiser, sagt, das ist unmöglich. Der Kerl, der verlangt Unmengen an Geld. Das können wir doch ihm nicht zahlen. Dann sagt der Kaiser, wenn dieser Mann so viel Vertrauen hat in mein Wort, dass er so viel nehmen kann, wie viel er geleistet hat, dann stehe ich zu meinem Wort. Geh und zahl ihm das Geld aus. Wisst ihr, Geschwister, und in dieser Art können wir zu Gott kommen und wirklich kühn bitten. Kühn bitten, weil einfach die Verheißungen uns gegeben sind. Nicht, dass wir gerade so durchkommen, sondern dass wir kühn bitten. Ich möchte einfach in die Richtung den Gedanke erwähnen, der wurde uns, 2019 auf der Lagerversammlung auch ans Herz gelegt, die Bitte oder das Ringen Abrahams mit Gott, als es damals um Sodom und Gomorra ging. Abraham hat um Seelen verhandelt. Und er hat ja immer weniger, ja? Dass Gott die Strafe doch aussetzen möchte. Und wir können doch diesen Gedanken umdrehen und einfach mal fragen, sich persönlich fragen, um wie viele Seelen bitten wir tatsächlich, dass sich dieses Jahr bekehren sollen? Sollen sich zwei Seelen bekehren? Eine Seele? Oder sind wir so kühn, dass wir tatsächlich Gott um mehr bitten? Ich hoffe, dass ihr mich richtig versteht. Es geht nicht um die Zahl an sich. Es geht um diese Erwartungshaltung, die wir Gott gegenüber haben. Wir können Menschen nicht bekehren, wir können Menschen nicht überführen. Aber wisst ihr, wenn wir für viele Menschen beten oder es auf dem Herzen haben, dann werden wir ganz anders natürlich auch beten. Und so möge dieser Gedanke, bittet, so wird euch gegeben, bewegen. Und ich wünsche, dass der Heilige Geist uns besonders so ins Gebet nimmt, ins Gebetskämmerlein. Und mich persönlich lehrt, beten und uns allen beten. gnädig sein möchte. Amen.